Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borgard spricht. Heute mit Thomas Balu Martin. Der Balu ist ein total netter und erfahrener Schauspieler, Sprecher und Fotograf und hat nichts dagegen, wenn man ihn als Künstler bezeichnet. Das ist so ein Begriff, den so manch andere KollegInnen ja ganz gern vermeiden. Warum der Balu sich aber wohlfühlt in seiner Künstlerhaut, wo er herkommt und wie gut er singen kann, erfahrt ihr jetzt. Bei Borgard spricht. Mit Thomas Balu Martin.
Vielen lieben Dank für deine Geduld, Balu, dass du hier mit mir jetzt das erste Mal wirklich die großen technischen Probleme erleben musstest. Ich glaube, da wird jeder Gast vorher sagen, das lief bisher immer geschmiert hier beim Borgard.
Und bis Balu kam.
Bis, ja, plötzlich war dann der Teufel im Werk. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, da werde ich immer direkt so, dass ich mir denke, warum funktioniert es jetzt nicht? Ich kann es nur aushalten, wenn der Fehler bei mir liegt. Wenn ich denke, der Fehler liegt irgendwo anders und ich finde ihn nicht raus, dann werde ich wahnsinnig. Weißt du, ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber du musst es jetzt vergessen für eine Stunde und nicht dran denken. Das fällt dir dann heute Abend kurz vorm Schlafen gehen.
Ja, wahrscheinlich. Bist du der Typ, der lieber einmal geht und riskiert, alles fallen zu lassen, oder der öfter geht und nach alles rein und rausträgt?
Ach so, nee, ich gehe gern öfters dann.
Ja, man sagt ja auch irgendwie, es gibt ja dieses Sprichwort, der Faule schleppt sich dumm, ne? Nach dem Motto, wenn man... Na,
das
alles auf einmal
bei
nimmt.
Uns zu Hause das Motto, die Hausfrau geht nie leer. Das heißt, wenn du Abendbrottisch steht da nochmal, schaut schon was im Fernsehen an, wer da mal auf Toilette muss, der muss was mitnehmen in die Küche.
Okay. Ja, man sagt ja auch, wenn du jedes Mal beim Gehen so einen Stein mitnimmst, hast du irgendwie nach einem halben Jahr ein Haus gebaut.
Genau so. So ist das bei mir. Also ich gehe, wenn es geht, keinen Weg umsonst.
Bist du denn auch gut im Delegieren, im Sachen... Die jemandem anders sagen, mach du das mal oder sagst du lieber...
Ich bin so jemand, der macht es lieber alles selber, ja? Tatsächlich. Da bin ich, ich habe oft Schwierigkeiten abzugeben. Ich habe es gelernt im Laufe der Jahre.
Bist du denn jemals in einem Angestelltenverhältnis gewesen, wo du auch irgendwie in einem Team jetzt groß arbeiten musstest, dass du sagst, jeder hat seine Aufgabe, oder warst du immer der Balu, der alleine gespielt, gesprochen?
Na, ich war ja lange auch am Theaterfest im Ensemble und da musste ich mich natürlich da schon ein bisschen unterordnen. Das fiel mir aber auch schwer. Also ich bin nicht so der Teamplayer, ich bin da ein bisschen eher der Lonesome Wolf, ja.
Aber jetzt nicht aggro dem Team gegenüber?
Nein,
du
überhaupt nicht aggro, aber es ist schon, ich hätte es halt auch immer gerne so, wie ich es gerne hätte. Und so. Und dann, ich bin jetzt ein bisschen älter schon, da wirst du ein bisschen ruhiger, aber ich bin nicht so unbedingt der Teamplayer, glaube ich.
Aber du lässt dich trotzdem, wie gehst du dann mit Regisseuren um? Lässt du da dir trotzdem sagen, was zu tun ist? Oder
na, das ist ja die Aufgabenverteilung, ganz klar. Also wenn mir was aber nicht passt, dann mache ich es auch nicht so, dann mache ich es, wie ich das will. Ja, gut, da bin ich dann halt auch der Künstler. Aber am Theater war das manchmal schon, ich kämpfe dann auch gern. Ich lasse mich aber auch gern überzeugen. Wenn ich merke, der andere hat recht oder die andere, dann kann ich auch sagen, okay, lag ich falsch, mache ich anders.
Das finde ich auch wichtig, wenn man eine eigene Meinung hat, von der man überzeugt ist, aber trotzdem denkt, ich hör mir trotzdem mal an, was du zu sagen hast, und gebe ich auch zu, wenn es besser ist vielleicht.
Na, zur Zeit ist das ja überall sehr schwierig.
Genau.
Nee, ich habe eine Meinung, der andere hat eine Meinung und dann, oder die andere, da reden wir drüber und dann muss man sich irgendwo einigen, entweder einen Kompromiss eingehen oder man sagt, der andere hat halt recht gehabt. Die andere. Ich versuche mal alles richtig zu machen, das ist schwierig.
Okay. Dann lass uns doch mal wir sprechen jetzt mal den Bär im Raum an. Balu ist tatsächlich einer deiner Vornamen, ja?
Das ist natürlich ein Spitzname, den habe ich aber schon seit ich 17 bin, den hat mir meine kleine Schwester gegeben. Sie war mit meinem Vater im Kino, hat sich das Dschungelbuch angeguckt, kam nach Hause und sagt, boah, der Thomas sieht aus wie der Balu, Schwäbisch, ich komme aus Stuttgart. Und dann habe ich das abends Freunden erzählt und dann hieß ich von einem Moment auf den anderen Balu. Dann war ich in Paris eine Zeit lang und da sagten alle Balu, das fand ich schöner als Balu. Und dann habe ich da noch ein O dazu geschrieben und das hat sich dann auch so etabliert, war auch mal richtig, also ist richtig eingetragen, also ist ein offizieller Name.
Ja, und das ist doch mittlerweile auch dein Rufname auch, ne?
Ja, ich höre auch nur auf Balu, also wenn jemand irgendwie Thomas sagt, dann muss ich mal wissen, ah, das ist der oder die sagt immer Thomas. Aber wenn jemand Thomas sagt, höre ich nicht unbedingt gleich hin. Tatsächlich,
Ja, ich habe das Problem mit Michael, was so ein Sammelbegriff ist. Also wenn ich irgendwo in einem Zimmer bin und jemand, oder wenn ich irgendwo im Raum bin oder auf einem Job schon mal war und jemand ruft Michael und dann drehen sich drei Leute um, dann fühlen sich zwei davon immer schlecht.
Das ist bei Thomas ähnlich.
Ja, ja, wahrscheinlich irgendwie, ja. Das stimmt, das sind die Thomas, die Stefans. Das ist
eine andere Generation, aber trotzdem. Also, ja. Als ich bin 62 geboren, schon ein paar Tage her, da hieß jeder zweite Thomas oder Andreas. Das waren so die Namen.
Ja, aber jetzt ist es wirklich ein sehr schöner Künstlername dann noch.
Ja, geworden, ne? Also ich meine, es gibt, glaube ich, auch 7 Schauspieler, die Thomas Martin heißen.
Oh, wirklich?
Dann ist natürlich
also als voller Name. Ja, ja, Martin ist der Nachname.
Ja, genau. Thomas Martin und Thomas Balou Martin. Und da ist das schon ganz praktisch. Meine Agentur meinte irgendwann, das wäre ein bisschen kindisch. Also wieso ist das kindisch? Das ist, und dann meinten die, ich sollte Thomas B. Martin. Und das fand ich, klang dann wie Johannes B. Kerner. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich heiße Balou, fertig.
Nö, ich finde es aber auch schön. Also du heißt ja nicht Thomas Balou der Bär, Martin, oder?
Ja, eben, genau.
Der braune Bär.
Man assoziiert natürlich sofort immer den Bären damit,
ja,
aber es ist ja auch nicht so ganz unpassend.
Ja, also
wenn ich jetzt so eine Stimme hätte, wäre es schwierig.
So, oder wenn du Thomas Schirkan hieß, das wäre natürlich so.
Ja, genau. Diese Freund.
Ja, hör mal, der Balou, der Künstler, einmal. Siehst du dich denn auch als Künstler richtig, ja? Viele haben ja da manchmal das Problem mit zu sagen, ich bin, Künstler ist so ein Unwort, finde ich nicht so gut. Wie siehst du das?
Ich sehe mich schon als Künstler. Als Schauspieler bin ich ein Künstler. Man ist oft auch klar, es ist ein Geschäft, es ist ein Business, gerade beim Fernsehen, da erfüllst du eine Aufgabe, da wirst du für was ganz Bestimmtes engagiert, da ist der Künstler nur zum Teil gefragt. Da hast du zu funktionieren, da hast du dein Handwerk zu können.
Generell trotzdem, beim Fernsehen oder?
Beim Fernsehen, ja.
Also sei es Sprechen oder Schauspiel oder so, weil das so zack auf zack ist? Warum machst du?
Ja, und beim Sprechen auch. Ich meine, synchron, klar, ist ein künstlerischer Anteil dabei, aber du musst es auch können. Es ist auch ein Handwerk, aber du bist immer noch der Künstler, weil du lieferst ja nicht was ab, was alle anderen genauso abliefern würden, sondern das ist immer was Eigenes. Und das ist der künstlerische Anteil daran.
Ja, du baust ja nicht einen Stuhl, der hat eine Lehne und Füße, sondern du baust
genau, vielleicht... Aber auch jemand, der einen Stuhl baut, kann ja künstlerischer sein oder er baut halt irgendwas nach. Und das, wie gesagt, ich arbeite ja auch noch als Fotograf, das lebe ich den Künstler sehr aus. Aber auch als Schauspieler, gerade auf der Bühne, ja klar, ich bin der Künstler.
War das damals auch eine Motivation, in diesen Beruf reinzugehen, dass die künstlerische Auslebung oder wo kam das her?
Das war auf jeden Fall ein Teil der Motivation, aber ich bin ehrlich, das Ding war... Ich wollte eigentlich immer Clown werden. Ich wollte mit dem Zirkus um die Welt reisen. Das war als Kind mein großer Traum.
Weil du es mal wohl gesehen hast, gelesen
ja,
hast.
Ja, und ich hatte kein so ein dolles Zuhause und ich dachte so, als Clown, keiner erkennt dich, du bringst die Leute zum Lachen, du ziehst um die Welt. Das war mein großer Traum. Und dann war es so, hatte ich überlegt, Jura zu studieren, meinem Gerechtigkeitssinn nachzugeben. Und dann war es aber so, meine erste große Liebe hat sich von mir getrennt und hat sich in einen jungen Mann verliebt, der damals in Stuttgart am Staatstheater im Jugendclub bei Hans-Günther Heime gespielt hat, die Hauptrolle in einem Stück von Bond, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Und auf jeden Fall hat sie sich in den furchtbar verliebt und dann war bei mir wirklich so, das kann ich auch, das zeige ich dir, das kann ich auch. Und dann bin ich dahin zu den ersten Treffen für das neue Stück, Troilus und Cressida, Shakespeare. Und habe was vorbereitet und habe da vorgesprochen. Also ich habe mir erst nicht getraut. Dann
mit der Motivation, das Girl zurückzubekommen.
Ja, nein, zu sagen, scheiße, normal, was soll das? Ich kann das auch. Ja. Dann habe ich tatsächlich die Rolle gekriegt, aber ich habe Ajax gespielt. Ajax gespielt. Und es war ein Riesenerfolg. Und da war natürlich dann eigentlich total Feuer und Flamme fürs Theater. Hans-Günther Heime war natürlich auch eine Nummer damals. Wir waren auf dem Berliner Theatertreffen. Und damit sogar mit dem Stück und war ein Riesenerfolg. Und da waren dann noch viele andere Mädels und so. Und da habe ich das dann auch.
Wie alt warst du da?
21.
Okay. Also so ein bisschen 20, wie.
21.
Dann waren da noch andere Mädels, sagst du, so ein bisschen wie im Song von Die Ärzte, zu spät, ne? Dann irgendwann werde ich mich rächen, werde die Herzen aller Mädchen brechen.
Ja, also vielleicht so richtig, aber die eine war dann schnell vergessen und so.
Okay,
und dann
okay.
Begann ein neues Leben und dann war es eben so. Heim hat mich dann gefragt, ob ich in anderen Inszenierungen kleine Rollen mitspielen würde. Dann habe ich in normalen Inszenierungen im Staatstheater mitgespielt und so. Und so bin ich dann dazugekommen. Irgendwann war klar, jetzt kommt nichts anderes mehr in Frage.
Also du bist wirklich reingerutscht in den Beruf und durch die Stücke, die du gespielt hast, ich sag mal, hab schon mal gesagt, hier gibt's irgendwie so die drei verschiedenen Wege, übers Radio irgendwie reingekommen, journalistisch, oder über die Schauspielschule hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, ja, oder reingerutscht und festgehalten, früh reingerutscht und dann festgehalten, dadurch gelernt.
Ja, ich hab da absolut da angefangen damals, also erst in einem Jugendclub, dann in normalen Inszenierungen am Staatstheater, Physik habe ich mitgespielt, Prinz Friedrich von Homburg und so weiter. Bin dann aber noch auf die Schauspielschule.
Ah, doch.
Das war ein bisschen schwierig, weil Heime war nicht so beliebt und das war immer so ein bisschen so ein Politikum. Und in Bochum zum Beispiel hat man mir gesagt, wir hätten sie wahnsinnig gerne, aber sie sind Heimeschüler, das geht nicht. Das habe ich nicht kapiert, aber man hat es mir gesagt und so. Und es war auch in München war so. Und dann bin ich bei Frese in Hamburg gewesen. Das war damals so eine der zwei staatlich anerkannten Privatschulen, die vom selben Level waren, auch wie die staatlichen Schulen. Dann bin ich da aber nur ein Jahr geblieben. Das hat mich ein bisschen gelangweilt und bin dann direkt ans Theater. Über meine alten Kontakte habe ich dann erst in Trier gespielt, nachher in Bern und so weiter. Und so bin ich dann da reingekommen.
In Trier und Bern.
Also eigentlich habe ich nichts wirklich gelernt. Ich war nur ein Jahr auf der Schauspielschule und bin dann da abgehauen.
Und du hattest dann auch wirklich nicht irgendwo, du hast dich nicht so wirklich verwurzelt gefühlt dann irgendwo, wenn du sagst, da warst du mal in Trier, da warst du mal in Bern, da warst du mal in...
Nee, ich war, wie gesagt, ich bin groß geworden in Stuttgart, ja. War zwischendurch 3 Jahre im Internat am Bodensee, dann war ich in Hamburg auf der Schauspielschule, dann Trier, Bern, Tübingen, Saarbrücken, da war ich zuletzt am Staatstheater, das war Spielzeit 93, 94. Und dann hatte ich ein bisschen vom Theater die Schnauze voll. Der Elfenbeinturm, der ging mir ein bisschen auf den Zeiger, ehrlich gesagt. Ich habe mich da auch mit dem Intendanten sehr verkracht, weil ein Thema, das gerade sehr aktuell ist, ne, diese Hierarchien am Theater. Also ich habe damit wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ich habe mit Kurt-Josef Schildknecht war das damals. Ich sagte auch zu ihm, wir stehen auf der Bühne, reden von Freiheit, Gerechtigkeit und was weiß ich. Und dann komme ich hier raus und dann soll ich mich ihnen auf so eine Art und Weise unterordnen. Und die Klappe halten, das passt nicht zusammen. Wir stehen hier in einem krassen Widerspruch zu dem, was wir hier leben im Theater, wie sie mit uns umgehen und zum anderen aber, was wir auf der Bühne proklamieren. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und deswegen bin ich dann auch gegangen und habe gesagt, hatte auch keine Lust, irgendwo anders wieder fest ins Engagement zu gehen. Und da kam gerade das Fernsehen groß dick auf, der RTL hat hier gedreht, wie blöde und was weiß ich.
Schon mit dir oder erstmal?
Nee. Ich dachte, vielleicht komme ich da irgendwie rein. Ich bin von Saarbrücken weg, wusste nicht wohin. Ich sage, ich gehe nach Köln, da hatte ich ein paar Freunde. Ich war völlig pleite, ich hatte überhaupt nichts mehr. Ich weiß noch, ich saß in der Südstadt, Kurfürstenhof, und hatte noch Geld für einen Milchkaffee. Mehr hatte ich nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie ich weitermache. Es war,
obwohl du vorher so steadily irgendwie
unterwegs warst. Ich war halt fest im Engagement und ich habe dann aber seit einem halben Jahr nichts mehr verdient. Und irgendwann, noch ein Kollege noch Geld geliehen. Irgendwann war einfach völlig Feierabend. Und dann kam, ich hatte vorher eine Agentur schon bekommen, da hatte ich bei Funke, bei Agentur Alexander in München. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Dann habe ich gedreht für RTL einen Film, Mörderische Zwillinge mit Claudia Michels, und hatte ich eine große Rolle drin. Gleichzeitig habe ich in München gedreht für RTL, Flughafenklinik. Und es war ein paar Tage vorher, saß ich und hatte keinen Cent in der Tasche und plötzlich flog ich hier Business hin und her und ich nehme noch einen Champagner bitte, Dankeschön. Ja. Das war schon sehr krass, aber fand ich cool, hat mir gefallen.
Wie ordnest du das ein? War das wirklich einfach pures Glück oder war das vielleicht die Arbeit, die du im Vorhinein dafür getan hast?
Naja, pures Glück, der Beruf besteht zum Großteil aus Glück. Du musst im richtigen Moment an der richtigen Stelle mit der richtigen Frisur und der richtigen Antwort und dem richtigen Hemd stehen.
Und den richtigen Künstler haben.
Oh ja, auf das auch vielleicht noch und so weiter. Und ich hatte halt eine Agentur, die haben mich überall immer wieder angeboten sozusagen. Dann lief das plötzlich. Vielleicht habe ich es auch gar nicht so schlecht gemacht, kann ja auch sein. Aber ab da lief es bei mir halt ziemlich gut. Ich habe sehr viel gedreht. Ja, das war dann plötzlich ein neues Leben. Also ich vermisse das Theater extrem.
Also du hast ihm seit dem Zeitpunkt den Rücken zurückgekehrt.
Ich habe tatsächlich, 94 stand ich letztes Mal auf der Bühne. Und ich würde wahnsinnig gern wieder Theater spielen. Es gab jetzt auch Kontakte, dann kam leider Corona. Und ich hoffe, dass es danach irgendwann mal wieder aktuell wird. Momentan steht natürlich alles still, gerade als Gast irgendwo jetzt reinzukommen, ist schwierig, weil alle Theater werden jetzt aus ihrem Ensemble rausbesetzen, deren Stücke auch entsprechend aussuchen. Und von daher wird es schwierig werden. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die Bühne wieder.
Was ist denn das Faszinierende für dich an der Bühne im Gegensatz vielleicht auch zum Fernsehen?
Der Schauspieler gehört auf die Bühne, finde ich. Und dieses in einem Raum gemeinsam zu sein mit dem Zuschauer, den Zuschauern und den Leuten, die da sitzen, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Also wirklich eins zu eins und...
Und auf eine längere Zeit und nicht für die Kamera 5 Minuten.
Genau. Und du spielst halt diese Geschichte. Du erzählst deine Geschichte. Die Leute reagieren darauf mal so, mal so. Das ist einfach das Faszinierendste überhaupt. Und es gibt nichts Geileres, als auf der Bühne zu stehen und Applaus zu kriegen. Das gebe ich zu.
Ja, das ist auch, ich kenne es als, ich habe wenig Theater gespielt, weil ich die Schauspieler selber wenig ausgeübt habe, aber als Musiker. Es ist geil. Also es ist nicht mal so, dass ich sage, hoffentlich ist der Song bald vorbei, damit sie alle wieder klatschen, sondern es gehört einfach dazu, wie das wie der Applaus am Ende des Stücks dazu gehört. Du spielst ja auch nicht nur auf die Verbeugung hin, ne?
Nein, aber das ist der ganze Abend. Die Leute gehen ins Theater um, freuen sich auf ein Stück, sind neugierig.
Und die wollen ja auch klatschen am Ende.
Ja, und du bist nervös. Wie wird's heute Abend oder vor der Premiere sowieso? Mhm. Und du erzählst dann die Geschichte in deiner Interpretation, in der Interpretation des Ensembles, der Regie und so weiter. Und bist, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte.
Hast du irgendwelche verrückten Derniere-Stories? Derniere, ne? Also wenn man das Stück das letzte Mal spielt, manchmal macht man ja dann irgendwie, machen die Schauspieler sich einen Witz draus und bauen irgendwelche, ziehen irgendwie einen lustigen Hut auf, der eigentlich nie im Stück drin war, oder bringen einen lustigen Joke irgendwie so rein.
Ja, das gab's immer mal wieder. In Tübingen zum Beispiel haben wir Faust gespielt und die Kollegen, was war denn das andere Stück, weiß ich gar nicht mehr. Die waren schon fertig und spazierten dann einmal komplett über die Bühne bei uns und so Sachen gab's. Also, das gab's
schon so Dinge. So in den Feierabend rein. Ja.
Oder man reichte dem Kollegen auf der Bühne statt der Waffe eine Banane oder so. Also so Sachen gab es schon. Cool. Ja.
Wie siehst du denn das Theater für dich? Bist du da eher so einfach in solchen Stücken, die man sich leichte Kost, die man sich gut angucken kann, oder die eher auch vielleicht so ein bisschen interaktiv sind mit dem Publikum oder die vielleicht auch ein bisschen mehr provokativ sind?
Das kommt immer aufs Stück an. Also ich finde immer, wenn man ein Musical macht, dann soll man ein Musical machen und dann sollte man da nicht noch was weiß ich was mit reinpacken. Mhm. Oder wenn man ein ernstes Stück spielt, spielt man ein ernstes Stück. Dann muss man nicht noch irgendwie versuchen, die Leute auch noch verzweifelt zu unterhalten, sondern dann erzähle ich halt diese Geschichte. Es war im Theater, hat mich das oft gestört, dass man dachte, wir müssen die Leute ein bisschen bei Laune halten. Das fand ich falsch, weil wenn es um was ernstes Thema geht, dann geht es nun mal darum. Und genauso, wenn ich eine Komödie mache oder ein Musical, dann möchte ich die Komödie machen und da nicht dann noch irgendwas noch verzweifelt reinbringen, um noch irgendetwas zu erfüllen hier an einem Erziehungsauftrag oder sowas.
Verstehe.
Aber ich spiele alles gern. Also ich habe auch gern Musicals gespielt zum Beispiel. Ich gucke nicht gern Musicals.
Hast du auch mitgesungen?
Ich habe auch mitgesungen, ja. Blutsbrüder in Saarbrücken zum Beispiel, eine großartige Inszenierung. Selber gucken tue ich nicht gerne.
Warum?
Ich weiß nicht, ich finde Musicals irgendwie ein komisches Spiel, aber ich habe super gerne mitgespielt. Super gerne gesungen, fand das immer toll, aber beim Gucken denke ich immer so ein bisschen aus der Zeit. Also.
Weil du vielleicht auch selber, manchmal habe ich das auch, dass wenn ich Musiker sehe auf der Bühne und ich habe vielleicht lange auch selber nicht mehr auf der Bühne gestanden zu dem Zeitpunkt oder so, ich denke, so vielleicht dieses, was du eben auch hattest, das kann ich auch, das will ich jetzt aber auch, lasst mich doch auch nochmal auf die Bühne. Ist das beim Musical, dass du vielleicht auch eher denkst, würde ich mitmachen, fände ich es gut.
Nee, weil das ist, ich möchte die Leistung der Kollegen da nicht schmälern. Das sind großartige Schauspieler und Sänger, aber darum geht's gar nicht. Und ich finde dieses Metier, also diese Art, ist wie Oper. Ich kann mit Oper zum Beispiel, blamiere ich mich, aber ich kann mit Oper nichts anfangen. Ich habe das nie verstanden. Das sieht toll aus und die singen auch toll. Die Orchester, alles ist wirklich künstlerisch und eine wahnsinnige Leistung. Auch im Handwerk, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich bin nach 10 Minuten bluten mir die Ohren. Aber ist halt nicht meins.
Gut. Nee, ist auch okay.
Es gibt genug Leute, denen das gefällt.
Ich habe ja in meinem Kollegen gesessen, der ist selber Musiker gewesen und der sagt, das ist ja voll okay, wenn man sagt, mir gefällt das nicht. Und dies und dies, das ist ja eine komplett irgendwie subjektive Meinung, ne? Wie man das selber findet. Das ist ja voll in Ordnung. Wenn man natürlich anfängt und generell sagt, irgendwie, das sollte es nicht geben, weil das ist Blödsinn. Das ist natürlich eine ganz andere Sache.
Wenn jemand Musicals mag, dann mag er sie oder Oper. Ich mag es halt nicht. Also ich gehe gerne auf ein Konzert, was weiß ich, Black Sabbath. Da geht ja auch nicht jeder gerne hin. Also von daher. Das finde ich in Ordnung. Wäre furchtbar, wenn wir alles Gleiche mögen würden, gleich aussehen würden, so langweilig.
Spielst du auch Musik eigentlich?
Nein, ich dilettiere ein bisschen auf dem Saxophon, auf der Gitarre, aber ich...
Das war sehr speziell jetzt direkt im Saxophon, das haben wir
ja nicht mal zu Hause rumgehen. Der kann nicht wirklich spielen, das ist immer so für einen Hausgebrauch. So Gitarre reicht so fürs Lagerfeuer, aber mehr ist da nicht drin.
Okay, dann hat es nach dem Theater angefangen mit dem Drehen.
Ja.
Fast unverhofft oder beziehungsweise als Rettungsring sozusagen, aber nee, es lief so gut.
Ich wollte das ja, also ich wollte zum Film, ich wollte das ausprobieren, ich habe vorher nie gedreht. außer mal in Saarbrücken, ein Schulungsfilm für die Deutsche Bahn. Da wäre ich fast ums Leben gekommen bei.
Warum das?
Weil der, ich spiele einen Lokführer. Und es ging auch um Unfälle bei der Arbeit von Rangierarbeitern. Was weiß ich, wie genau das hieß, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall meinte der Regisseur, ich soll mich aus der Lok so hängen und so nach hinten rausgucken.
Während der Fahrt?
Während der Fahrt, die fuhr. Die fuhr, ich weiß nicht mehr, wie schnell die fuhr, aber sie fuhr. Und nicht langsam, also nicht Schritttempo, sondern schneller. Und ich sollte mich da raushängen und dann dem anderen da winken. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, aus irgendeiner Intuition heraus drehte ich mich um. Und da war ein Schild und ich habe gerade noch einen Kopf weggekriegt.
Ja, der klassische Ding aus dem Actionfilm, wo der so gerade den Kopf wegzieht.
Ja, genau. Oder halt nicht eben. Ne?
Ja,
also
ja, ja.
Ich habe ihn Gott sei Dank noch weg und es war richtig knapp. Also da ging mir auch ziemlich der Zapfen dann. Ja, aber sonst hatte ich nicht viel gedreht und dann hatte ich eben gleich diesen Film Mörderische Zwillinge. Ich fand den Film gut. Claudia Michelsen sowieso großartige Kollegin. Aber das, erzähle ich das jetzt? Mein erster Drehtag war tatsächlich, ich musste mit Claudia sofort ins Bett.
Okay.
Und zwar nicht so ein bisschen kuscheln, sondern das war ja ein Erotic Movie von RTL. Und dann sollte es da gleich zur Sache gehen, ich bin schier verrückt geworden. Ich war völlig am Ende. Das ist irgendwie rumgebracht. Ich bin nach Hause. Mein erster Drehtag gleich mit Claudia Michelsen.
Ja, warst du nachher auch noch aufgeregt? Normalerweise hat man es ja
ich
ja
vorhin. Ich war noch wochenlang aufgeregt deswegen. Und vorher war ich auch aufgeregt. Also es war.
Weil du dachtest, es wird ja noch gesendet. Das ist ja nicht wie im Theater gespielt vorbei.
Ja,
ne?
Ja, okay. Das war echt sehr intim und sehr, da ging es richtig zur Sache. Und Mann, oh Mann. Das war mein erster Drehtag. Dachte ich, na gut, ja. Warum nicht?
Direkt ins eiskalte Wasser.
Tatsächlich, das war wirklich so. Also.
Ja, das hilft manchmal, ne? Das eiskalte Wasser. Das habe ich hier auch schon oft rausgefunden, dass Leute sagen, und dann plötzlich musste ich synchron machen oder so und ich war so aufgeregt, aber dann irgendwie ging es wieder.
Nee, aber das Drehen hat mir von vornherein Spaß gemacht. Jetzt nicht wegen der Rumpfliegerei und Champagner trinken, sondern ich habe da Spaß dran gefunden. Ich hatte auch das Glück, gleich in schönen Produktionen drin zu sein und so weiter. Und das habe das gern gemacht, die ganzen Jahre lang.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, nicht immer so, ne? Wenn man so lange vielleicht im Theater auch groß geworden ist und so, dass man dann vielleicht eher vom Film ein bisschen schockiert ist und denkt, boah, so kann ich ja gar nicht arbeiten. Ne?
Also das ging mir überhaupt nicht so, sondern ich habe es von vornherein wirklich genossen, habe es auch gerne gemacht, habe da auch meinen Weg gefunden in diesem Metier. Ich muss aber auch sagen, es hat sich über die Jahre sehr verändert.
Mhm.
Also es ist, wir waren früher war man viel freier beim Drehen. Man konnte viel mehr rumspinnen, eigene Ideen einbringen. Heute mischen sich die Sender viel zu sehr ein. Es muss alles genau so sein, wie vorab gesprochen. Es muss genauso sein, wie es im Drehbuch steht und so weiter. Und das finde ich sehr schwierig, so zu arbeiten.
Also warum ist das, glaubst du?
Weil sehr kontrollierter geworden aus Angst vor Quote, aus Angst vor Ärger, dass sich wieder irgendjemand aufregt und so weiter. Und das finde ich schon, hat sich schon sehr verändert.
Aber du bist weiterhin sehr aktiv im Fernsehen.
Nee, nicht mehr so viel. Ich habe aus privaten Gründen mich ein bisschen zurückgezogen. Schon ein paar Tage her jetzt, vor 10 Jahren, haben meine damalige Frau, also die Mutter meiner Kinder und ich, haben uns scheiden lassen. Und dann war klar, die Kinder sollen eine Woche bei mir sein, eine Woche bei ihr, so die klassische Lösung. Und da war für mich klar, ich kann nicht mehr reisen.
Nicht mehr so flexibel.
War einfach nicht mehr so flexibel, weil meine Kinder waren mir dann einfach ganz wichtiger. Ich habe mich für die Kinder entschieden.
Ja.
Habe eine Hauptrolle in einer Serie in Berlin abgesagt. Damals in, wie heißt es, Soko Wismar. Hätte ich einen von den vom Hauptcast spielen können.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und ich bleibe jetzt hier. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Das wusste ich nicht. Da war erstmal Umzug, schwierige Zeit, so eine Trennung zieht einem oder zog mir zumindest mehr den Teppich unter den Füßen weg, als ich dachte. Ich dachte, gut, du trennst dich halt, du regelst das irgendwie, aber du verlierst da so ein bisschen deine Base, dein Boden, dein Teppich, auf dem du stehst, von dem aus du alles gemacht hast und so. Und das hat mich doch mehr umgehauen, als ich dachte. Das gebe ich tatsächlich zu.
In allen Lebenslagen.
Ja. Mhm. Und war auch vorher schon schwierig, war eine schwierige Zeit. Und da habe ich mich vom Drehen dann einfach ein bisschen zurückgezogen und habe gesagt, musst du irgendwie gucken, wie machst du es sonst? Und dann habe ich gedacht, gut, musst du ein bisschen mehr sprechen irgendwie, da kannst du irgendwie besser koordinieren. Und dann
hattest du auch schon vorher angefangen?
Ich hatte hier ein bisschen, ich habe beim WDR halt so Hörspiele gemacht, das Übliche, was du so machst halt, war jetzt nicht ganz unbekannt als Schauspieler und da kamen dann auch ein paar schöne Rollen beim WDR in Hörspielen, ab und zu mal irgendwo eine Doku gesprochen. Aber sehr unregelmäßig und auch eher selten. und habe halt dann hier alles kontaktiert, was irgendwie ging. Und dann kam der Che, Michael Che Koch.
Ach, der Che schon wieder, genau. Der omnipräsente Che hier in
der
dem Podcast.
Der omnipräsente Che. Und der hat irgendwo meine Stimme gehört. Und ohne dass er mich kannte, hat er in mehreren Studios gesagt, ich habe da eine neue Stimme gehört, den musst du mal an, der ist toll.
Ja, ach, toll.
Und das, ich bin dann von diversen Studios tatsächlich angerufen und gesagt, du, der Che, der hat dich empfohlen und kommst du mal vorbei.
Ach, wie schön
mal,
und kollegial, das ist auch klasse.
Ja, der Che, an dieser Stelle, falls du das hören solltest, bedanke ich mich nochmal herzlich dafür. Du hast mir so ein bisschen den Arsch gerettet.
Seine Frau war letzte Woche hier im Podcast.
Ich weiß, das habe ich gerade angehört.
Ja, und da wurde auch dem Che gedankt, der sie auch in den Studios.
Also der Che ist ein ganz klasse Typ. Ganz ein toller Sprecher, abgesehen davon, aber auch menschlich ist er wirklich, schätze ich ihn sehr.
Yes, yes.
Es war tatsächlich so. Und dann, ja gut, ich kann das, jetzt sagen wir mal, ganz gut und mache es auch sehr gerne, diese Sprecherei. Und dann funktionierte das ganz gut. Ich konnte halt morgens die Kinder in die Schule bringen, bin dann ins Studio und zum Mittagessen war ich wieder zu Hause. Und so, das konnte man dann sehr gut organisieren.
Ja, darf ich nochmal kurz zurückspringen, ja, ins Schauspielerdasein? Du hattest ja da wirklich auch einige feste Rollen zeitweise gehabt, ne? Oder beziehungsweise einige große Rollen, auch im Tatort, glaube ich, im Hessischen hast,
genau,
du mitgespielt.
Genau, im Hessischen Tatort, da habe ich in insgesamt Zeit. 17 Folgen habe ich den Staatsanwalt Dr. Scheer gespielt, den ich sehr mochte. Das war ein Riesenarsch, der Typ. Den habe ich wirklich gerne gespielt. Das war aber lustig, ich kam dann an andere Sets und da haben nach 2-3 Tagen die Kollegen, Kolleginnen zu mir gesagt, du bist eigentlich ganz nett. Also warum sollte ich nicht nett sein? Ja, du hast dieser Dr. Scheer, das ist eine Rolle, hallo. Ja. Und so, es war tatsächlich öfters ist mir das passiert, ganz lustig. Ja.
Glaubst du, dass du auch so damals trotzdem so ein bisschen Typ besetzt worden bist? Und wenn ja, welcher Typ war es?
Der Dr. Scheer, der hat damals, Niki Stein hat mich da damals reingeholt beim HR. Und ich habe mit Niki, wir haben zusammen die Flughafenklinik gedreht, so ein völlig absurdes Projekt von RTL. Wir haben damals auf dem neuen Münchner Flughafen gedreht und haben Sachen gemacht, das würde heute nicht mal im Ansatz mehr gehen. Also wir sind auf dem Rollfeld rumgefahren, wir haben an startende Flugzeuge geklopft, wir haben die so zurückgeschoben worden. Ja, bei KLM, wir haben so eine Geschichte gehabt, da wurde ein Kind entführt. Das ist dann einfach in eine normale KLM-Maschine nach Amsterdam eingestiegen und ich fuhr dann auf dieser fahrenden Treppe, diese Treppen auf dem kleinen LKW, fuhr ich dann über das halbe Rollfeld hinter der Maschine her, die bremste nochmal und ich klopfte dann von außen an das Flugzeug und dann hat die Stewardess die Tür aufgemacht und dann kam den kleinen Jungen rausgeholt und dann ist das Flugzeug nach Amsterdam geflogen. Also was könntest du heute nicht
Junge,
mehr machen?
Junge, ey.
Und so Zeug und wir haben Verfolgungsjagden im Terminal gedreht, zwischen den Leuten durch, es war ziemlich anarchisch, es war sehr lustig. Aber es war schon abgesprochen, natürlich, logisch, aber das war irgendwie...
Aber eine normale Maschine zu nehmen, um zu sagen, wir filmen mal kurz noch was und dann...
Nein, heute geht das alles ja gar nicht mehr. Über 1000 Sicherheitskontrollen und was weiß ich. Das war eine sehr lustige Zeit, da haben wir viel Mist gebaut, war echt cool. Genau, das wollte ich nur erzählen, die Serie war deswegen so lustig, weil wir wurden alle besetzt und da gab es irgendwie ein großes Missverständnis, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Die einen dachten, das ist ernst gemeint und die anderen dachten, das ist Comedy.
Ach, also im Konzept her generell.
Vom Konzept her. Es war wirklich, manche waren dabei, die dachten, das ist jetzt eine ganz ernsthafte Serie und so. Und andere dachten, das ist eine Comedy, unter anderem ich und so. Und da prallten dann so Welten aufeinander. Daraus entstand dann was völlig Absurdes.
Kompletter Hybrid.
Ja, war wirklich sehr eigen. Also auch beim Drehen selber, weil manche ganz spielten den ernsten Arzt und mein Flughafenchef war der völlige Chaot. Ich habe ungefähr Mist gebaut, es war sehr lustig. Und das passte eigentlich auch nicht zusammen, aber dadurch war das halt eine sehr absurde Produktion. Ne? Und da erkannte ich den Niki und der hat, glaube ich, bei diesem Staatsanwalt so ein bisschen an diesen Sicherheitschef gedacht.
Aber du warst jetzt nicht immer der Arsch oder du warst nicht immer der Großvater, wobei früher warst du ja sowieso noch kein
das
Großvater.
Das kommt jetzt hoffentlich noch. Nein, aber nee, also ich war am Anfang früher... Als ich angefangen habe zu drehen, war ich mehr so der Nette, so der Gute, der Freund vom Hauptdarsteller, wo der dann immer hinkommen konnte und so, oh, mir geht's gerade so
schlecht, Kumpel,
kannst du noch helfen, okay. Der Kumpel oder der Freund von der Hauptdarstellerin, die sich dann ausgeheult hat, wenn es mit dem anderen nicht geklappt hat und sowas. Das habe ich sehr oft gespielt tatsächlich. Das ist im Laufe der Zeit dann geändert, da kam dann auch immer mehr die Bösen dazu. Ja. Ne? Und so, aber ich habe beides gern gespielt.
Und jetzt im Sprechen, was meinst du da? Ich meine, du hast natürlich diese wirklich die klassische sonore Sprecherstimme, die man noch so, wo man früher immer sagte, ein Sprecher muss so eine Stimme
haben. Ja, genau. Ja.
Der mit dem Rauschebart.
Na gut, also jetzt bei Spielen, also bei den ganzen Game-Geschichten, da spreche ich natürlich die Oberbösen die ganze Zeit, klar. Und auch die Hörbücher bin ich natürlich eher im Krimi-Bereich. Also ich lese selten Liebesgeschichten aus Irland oder so, wo die Menschen so über Wiesen laufen und sich erzählen, wie sehr sie sich mögen und so. Und dann
Kerrygold
mit dem Löffel essen. Und dann was ich für Dinge tun. Also bei mir ist dann doch eher so Richtung Umbringen, Häuten und Abschlachten. Ja.
Aber da fühlst du dich auch wohl drin, ja? Oder sagst du, I have no
choice? Ich würde gerne mal so einen Liebesroman lesen. Wäre vielleicht mal was. Mal gucken. Ja, ich mache das gern. Es ist jetzt nicht alles immer Gold, was man da so als Hörbuch einliest. Und aber ich mache sehr viel ja so Fantasy-Fiction. Das macht mir viel Spaß. Mhm. Und da mit den Figuren, ich spiele immer sehr mit den Figuren, mit den Stimmen und übertreib's vielleicht mal. Meinen gefällt's dem anderen nicht. Aber ich liebe halt die Bösen und die Zwerge, die Kleinen, die Kapitäne. Und so. Das ist mein Berg. Hier darfst du nicht rein. Erst musst du das Schwert der Königin holen. Ne?
Ja, wie machst du da den, wie siehst du da genau, wo siehst du da die Grenze? Wenn ich ein Hörbuch lese und das hat ein bisschen mündliche Rede drin, ich versuche natürlich die Charaktere voneinander abzusetzen, aber wann wird es dir vielleicht zu sehr Hörspiel? Wo siehst du da die Grenze?
Ich finde, es kommt sehr auf das Buch an. Wenn du ein ernsteres Buch hast, mache ich es manchmal auch nur so, dass ich wirklich minimal nur unterscheide. Also wirklich zwischen alt und jung und
weich
und weiblich und sowas. Also macht das nur minimale Unterschiede, weil das würde dann zu sehr von der Geschichte ablenken, finde ich. Aber wenn du so Fantasy machst, da knall ich voll rein mit den Stimmen. Also da.
Ja, da sprichst du doch auch einige große Reihen, oder nicht sogar? Oder hast einige große Reihen gesprochen?
Ja, ich habe gerade von Wassily Machanjenko Der Weg des Schamanen gesprochen.
Das ist der Obername der
Reihe. Genau, das sind sieben Hörbücher, jeweils irgendwas zwischen 13, 17 Stunden, keine Ahnung. Und das ist halt, es ist in einem Computerspiel. Du gehst mit dem Helden, mit der Hauptfigur durch dieses Spiel durch. Das Ganze findet in einer Welt statt. In der Zukunft, wenn du irgendwann ein Verbrechen begehst, dann kommst du nicht ins Gefängnis, sondern du kommst in die Spielewelt. Also wie bei Matrix kommst du in so eine Kapsel rein, wo dein Körper versorgt wird und dann kommst du ins Spiel. Und da bist du aber halt gefangen drin. Du kannst nicht raus, sondern du musst in dieser Spielewelt dann deine Schuld abarbeiten. Erst im Bergwerk und du kannst dich aber natürlich wie in jedem Computerspiel eben weiterentwickeln. Und er wird dann zum Schamanen und es geht dann über insgesamt 7 Bücher.
Spannend.
Ja, das hat Riesenspaß gemacht mit allen Orks, Zwergen, Drachen, Hexen, Feen, was weiß ich, was alles kommt. Den Götter aus der Oberwelt, die Götter aus der Unterwelt. Also ich habe zu Hause einen Riesenstapel an Zettel, wer wie spricht. Ne?
Ja klar, besonders wenn es über 7 Bände geht.
Ja, ne? Eben.
Mega.
Ja. Aber das hat mir wirklich Spaß gemacht. So ein Riesenerfolg tatsächlich und das ist schön.
Ja, ich glaube, bei so einem Ding, selbst wenn man so denkt, das ist jetzt nichts für mich, würde ich mir selber nicht durchlesen. Ich weiß ja nicht, wie du das sehen würdest. Wenn es dann vom Künstlerischen her und vom Handwerk her, wenn du dich da so ausleben kannst, dann findest du eine ganz andere Freude daran. Ne?
Ja, ich finde immer, die Geschichte muss in sich stimmen. Du kannst den letzten Blödsinn erzählen, aber der muss in sich stimmen. Das heißt, diese Welt muss funktionieren. Also wenn der am Anfang das kann...
Wie die Flughafenklinik.
Genau, da muss es am Ende auch funktionieren. Also es muss in sich logisch sein.
Ja.
Es kann völlig unlogisch sein, muss aber in sich logisch sein.
Verstehe.
Gerade hatte ich ein Hörbuch, ich sage jetzt nicht welches, das ich gelesen habe, da war es halt in sich, stimmte es nicht. Es stimmte in sich nicht. Ja, diese fiktive Welt war in sich unlogisch und dann finde ich es schwierig. Ja, also das.
Aber da hängst du dich jetzt nicht so an kleinen Dingen auf, wie bei, wenn man zurück in die Zukunft guckt und sagt, na, eigentlich müsste er jetzt, aber wenn er jetzt wieder in die Gegenwart geht.
Beim Hörbuch, da liest er halt drüber weg.
Ja, ja,
an
ja.
Der Stelle ein bisschen undeutlicher. Ne?
Am Mikro vorbei.
Ja, aber dann mache ich das gerne. Also.
Und generell liest du gerne die Hörbücher? Jetzt denke ich nochmal an den Zeitaufwand, weil wenn du jetzt 7 Bände liest, in welchem Zeitraum hast du die gelesen? 3 Jahren, 4 Jahren?
Diese Bände? Oder
Drei Jahre. Das heißt, du musst die ja immer auch schon mal vorher gelesen haben und du musst ja dann, du sprichst in eine, vielleicht machst du noch parallel noch was in einem anderen Studio.
Also ich bereite die schon sehr akribisch vor. Also von Rechnen tut sich das nur so knapp.
Aha.
Vom Zeitaufwand tatsächlich. Da verdienst du mit anderen Sachen mehr, das ist schon richtig. Und ich bereite halt auch sehr akribisch vor. Es gibt ja die Kollegen, die gehen ins Studio und reißen dort zum ersten Mal den Umschlag auf. Was lesen wir heute? Prima Vista lesen. Kann man auch machen, aber ich finde, so klingt es dann halt auch. Und ich möchte es gerne anders machen.
Ja, man hört es, ne? Ich meine, du kannst es trotzdem, ich mache es auch ab und zu Prima Vista lesen, beim Hörbuch nicht, sondern bei Magazinbeiträgen manchmal, die dann irgendwie so 4-5 Minuten sind. Ne? Meistens siehst du den Text ja vorher nicht. Genau, richtig. Aber wenn du vielleicht... wenn du selber Sprecher bist oder Sprecherin bist, dann hörst du schon so ein bisschen, wo der Sprecher vielleicht gerade so ein bisschen auf die Bremse tritt, um mit den Augen mal vorzulesen, wo endet der Satz.
Du hörst dann, das ist dann halt auch immer gleich betont, da, 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 und so. Der eine kann es besser, der andere nicht so gut. Es gibt Bücher, da geht das, da kannst du es machen. Da musst du auch nicht so akribisch vorbereiten, aber wenn man so mit den Stimmen spielt, markierst du dir ja ganz genau, wer wie spricht und so weiter. Und dann ist das schon ein ziemlicher Aufwand. Also ich finde Hörbuch sprechend, eigentlich läufst du ja jeden Tag einen Marathon, wenn du das liest, also im Studio.
Ja.
Diese 5, 6, 7 oder gar 8 Tage, das ist ein Marathon.
Ja, hör mal, du hast doch Nelson Mandela gelesen, die Autobiografie mit 28 Stunden, oder nicht?
Ja, ja, das war heftig. Also weil da auch die Übersetzung kam dann noch dazu, diese Übersetzung nicht so doll war und wir manchmal überhaupt nicht verstanden, worum geht's da eigentlich. Also ich habe da auch dann am Anfang immer mit dem Verlag mich kontaktiert und sagt, sag mal, das versteht man gar nicht. Ja, mach dann mal. Ja, wie mach dann mal? Ja, du wirst das schon.
Bist du auch Texter gewesen dann?
Ja, ich war mein eigener Lektor dann auch. Ich habe eine halbe Seite rausgestrichen.
Das ist bei dir gelesen selber, oder was?
Nee. Nein, das wäre nicht möglich gewesen.
Ja, alleine um das nachher noch zu schneiden.
Das war schon zu zweit, also nur mit einem Tontechniker zusammen war es schon eigentlich. Bei so einem bedeutenden Buch und bei so einer bedeutenden Persönlichkeit.
Weil es ja nicht eben nur eine irische Romanze ist. Eben, ja.
Da hätte es schon eigentlich eine Regie gebraucht, finde ich. Das gab auch doch eine Auseinandersetzung nachher. Ich sage halt auch gerne mal, was mir nicht passt. Dann kann es auch sein, ich höre da mal eine Weile nichts von dir. Aber manche Sachen, man kann nicht immer alles nur schlucken. Man muss
ja, aber du bist ja dann, glaube ich, nicht einfach jetzt nur in deinem Stolz gekränkt und sagst, das mache ich nicht, sondern du willst es ja am Ende gut haben. Und du sagst,
nein, ich kann das ja auch begründen. Ich sage, pass mal auf, das ist so und so. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten das so und so machen. Und da braucht es vielleicht noch eine Regie oder sowas.
Und ich brauche jetzt Champagner im Studio, sonst spreche ich nicht. Ne?
Das so, brauchen wir natürlich, genau. Massage zwischendurch. Genau. Aber ja, es ist halt auch so ein Riesengeschäft geworden. Man wird immer weniger bezahlt. Audible macht die Preise kaputt, die hauen das alles nach unten. Und dann ist natürlich immer weniger drin an Leistung, also
an Spielraum
auch. An finanziellem Spielraum, um eben nochmal bei einem komplizierten Buch eine Regie dazu zu holen oder sonst irgendwie das vielleicht nochmal zu lektorieren. Es wird halt rausgeballert. Ich meine, letztendlich nehmen wir da den Verlagen echt viel ab. Also weil wir sind ja, wenn wir ein Hörbuch lesen, immer auch noch, wir lektorieren ja noch.
Mhm.
Weil es sind ja immer noch meistens Unmengen Fehler drin. Manchmal wundere ich mich, das ist als Buch rausgekommen, das hätte ich zurückgegeben als Leser. Ich rede mich ja wieder im Kopf und gerade. Aber ich finde, man muss das halt auch alles benennen. Also, ne, weil es ist schon so, man verlässt sich dann auf die Leute, die das können, die werden das dann schon rausreißen.
Ja, verstehe. Ja, absolut. Ich sehe das auch so, dass ich oft ein Buch vor mir dann liegen habe, wo ich denke, ist das jetzt schon die Hörbuchvariante? Weil hier steht plötzlich drin, singt das Lied. Soll ich das jetzt singen oder nicht? Also weil, darf ich das jetzt singen?
Ja.
Und dann singe ich es und dann heißt es nachher, ne, das hättet ihr nicht singen dürfen. Wir haben die Rechte dafür nicht oder weiß
solche
ich nicht.
Sachen. Oder du merkst ja oft in Übersetzungen, manchmal denke ich, das ist durch einen Google-Übersetzer gelaufen. Und dann hat man irgendwie noch ein bisschen was korrigiert. Also ich bin mir sicher, der Autor, die Autorin selber hat dieses eine Wort nicht 14 Mal nacheinander benutzt, sondern man kann da schon verschiedene Wörter für finden in der Übersetzung und so weiter. Das ist manchmal schon grenzwertig.
In dem Nelson Mandela Buch, ich habe da mal reingehört, also nur diese Hörprobe bei Audible, weil ich einfach mal hören wollte, wie du es gesprochen hast. Und ich fand es total klasse. Da sagst du nämlich direkt den ersten Begriff, bei dem ich mich nämlich gefragt hatte, ob er überhaupt vorkommt, und zwar nämlich die Cosa.
Wenn du sprichst. Cosa.
Genau. Hast du das gemacht, weil du hast es doch eigentlich nicht gemacht, dieses kleine Schnalzen.
Nee, das kann ich nicht. Das war tatsächlich eine Überlegung, was machst du damit jetzt eigentlich? Und dann habe ich dem Verlag damals noch aus der Tasche geleiert, dass ich da ein Coaching brauche, weil das ist ja schon, wie gehen wir damit um? Und haben die
du willst es ja richtig machen.
Ja,
ne?
Ja. Und dann hatte ich einen Kollegen in Südafrika.
Wir können kurz mal erzählen, das ist ein Volk oder eine Kultur in
Xhosa,
Südafrika.
Ja, Xhosa.
Die genau,
sprechen eben
mit, gesprochen,
mit 3 oder 4 verschiedenen Klicklauten.
Genau.
Ein Gucken-Gucker. Ich kann es nicht mehr richtig. Aber und dann habe ich tatsächlich über Skype mit einem Kollegen in Südafrika, einem Schauspieler, das ein bisschen erarbeitet. Er ist Xhosa eben. Und wir haben dann das Bild ausgemacht, weil die Verbindung nicht so dolle war. Er saß, wo war es, irgendwo in Südafrika, weiß ich gar nicht mehr. Und ich hörte immer so Lachen im Hintergrund. Und ich sag, sag mal, was ist denn bei dir eigentlich los? Und er hat das Bild angemacht. Da standen hinter ihm 20 Jungs und haben sich weggeschmissen vor Lachen. Wie der blöde deutsche Schauspieler sitzen, sich hier Knoten in die Zunge gemacht. Und dann haben wir das probiert, so aufzunehmen und haben nach 40 Seiten gesagt, das ist völliger Schwachsinn.
Also ja, weil du kriegst es vielleicht alleine hin, aber nicht im...
Ja, aber wenn entweder man kann das oder man kann es nicht. Das ist wie wenn ein Norddeutscher meint, der muss jetzt Bayerisch sprechen, weil es funktioniert einfach nicht. Dann lässt man das oder holt einen, der es kann.
Oder Michael, der meint, der könnte Berlinerisch. Ich kann es überhaupt nicht. Das klingt nach Hamburgerisch und weiß ich
nicht. Ja, eben, gemischt. Das ist ja so. Manches, aber da haben wir dann die 40 Seiten echt weggeschmissen und hab ich es halt so angedeutet, so ein bisschen. Ne? Aber es gab halt Wörter, die kannst du gar nicht anders aussprechen. Also ein Gucker. Mhm. Das kannst du nur so sagen, das Wort. Das ist ein Orden, Gucker. Kann ich immer noch.
Ja, vor allen Dingen das dann in einem Riesensatz, weißt du? Da, ja, du siehst ja dann schon, wenn du es sprichst, du siehst, wir als Sprecher, wir lesen ja dann nicht immer Wort für Wort, sondern wir gucken ja mit den Augen schon weiter. Und wenn du denkst, oh nein, da hinten kommt jetzt gleich wieder ein Orsa.
Ja, eben, und schon hängst du wieder.
Ja, und dann, ja.
Na, wir haben das tatsächlich dann so gemacht, dass ich immer 3 Tage gelesen habe und dann den nächsten Block vorbereitet.
Ah ja, okay. Mhm.
Weil das war so dermaßen viel Holz, es wäre gar nicht anders gegangen.
Mhm. Und wie ist es dann jetzt, wenn du jetzt gerade so Hörbücher sprichst, drückst du da manchmal auch selber ein bisschen auf die Bremse und sagst, nee, sorry, ich kann jetzt nicht noch ein Hörbuch annehmen oder aufgrund des Aufwands, das du vielleicht vorbereiten musst?
Ich
oder
bin
so
ein Schwab und ich habe schon gern gut, viel Geld auf dem Konto, gell? Und deswegen fällt es mir manchmal schwer abzusagen. Ich habe das Riesenglück, dass ich in die Situation komme, dass ich mir überlegen muss, ob ich was annehme und nicht aus Zeitgründen.
Schön.
Das ist natürlich echter Luxus.
Ja.
Und ich versuche es halt, wenn es irgendwie geht, so zu verteilen, dass ich das dann machen kann. Und manchmal geht es halt auch nicht.
Sonst stellst du halt 2 Mikrofone auf, genau, und liest beide gleichzeitig.
Ja, genau, ne? Sowas.
Ja, immer Seite pro Seite und der Schnitt regelt es.
Ja. Nee, bisher habe ich es immer ganz gut hingekriegt, aber ich habe manchmal die Tendenz, dann zu viel zu machen. Also an einem Tag in 3 Studios bin und dann abends irgendwie nicht mehr gerade ausgucken kann. Ich bin da auch schon ein bisschen älter. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen gesundheitsverträglicher zu organisieren.
Hast du dir, wenn du jetzt schon dein Alter ansprichst, hast du dir mal in deiner Karriere gedacht, als Sprecher dann jetzt war ich im Theater, war ich so ein bisschen der Alleinkämpfer, auch wenn es mal vielleicht wenn man in einem Ensemble war. Jetzt war ich dann der Schauspieler, da ist man ja auch Alleinkämpfer. Als Sprecher bin ich auch allein unterwegs und du bist ja nicht in einem Team, du hast ja keine Produktionsfirma. Hast du dir da jemals Gedanken gemacht, irgendwie so einen Weg einzuschlagen, zu sagen, wie kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr mich auch noch weiter absichern oder mich noch weiter ausfächern, dass ich jetzt nicht mehr nur alleine da bin und für mich selber kämpfen muss? Oder war das für dich nie ein Thema? Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt als 36-Jähriger denke, oh, ich bin jetzt der Sprecher und ich muss immer gucken, dass ich irgendwie für mich einen Job bekomme, dass jemand mich und meine Stimme bucht. Jetzt könnte ich natürlich auch denken, okay, was könnte ich denn jetzt machen, um dem vielleicht ein bisschen vorzubeugen, dass wenn man mal nicht interessiert ist an mir, ja, dann vielleicht könnte ich ja noch ein Tonstudio aufmachen, was dann vielleicht stattdessen irgendwie eine Produktion läuft, die jetzt nicht unbedingt mit meiner Person zusammenhängt. Oder, was ich ja auch gemacht habe, eine Filmproduktion habe und dann delegiere ich vielleicht auch dann mal den Cutter-Job an den weiter oder so, dass trotzdem irgendwie was passiert.
Also ich bin bisher nie in die Situation gekommen tatsächlich, dass über längere Zeit nichts passiert ist.
Umso besser.
Ich hoffe, es bleibt so. Wo ist denn hier Holz? Ich
brauche
dringend
Holz. Einfach im Kopf jetzt so los.
Klopfen, klopfen, klopfen. Jetzt schmeiße ich alles um. Nein, tatsächlich, bei mir passierte immer irgendwas das andere. Wie gesagt, ich bin ja noch als Fotograf unterwegs. Mhm. Ich mache viel Porträtfotos von Kollegen vor allem und so weiter. Also viel, ich mache das immer wieder für übertrieben. Ich habe diverse künstlerische Projekte. Ich war öfters auf der Domplatte und habe mich drüber kaputt gelacht, wie die Leute für Verrenkungen machen. Verrenkungen, schwieriges Wort, um den Dom zu fotografieren. Weil du kriegst ihn, wenn du ja vor den 2 Türmen stehst, du kriegst ja nicht mit einer normalen Kamera beide Türme drauf.
Nee, brauchst du schon mindestens einen Fischerei.
Deswegen muss man ein Stück nach hinten gehen oder was weiß ich. Und das ist sehr
lustig. Dann ist er verzerrt, je nachdem,
welche. Genau, und dann habe ich mit der Kamera auf die Domplatte und habe angefangen, Menschen zu fotografieren, wie sie versuchen, den Dom zu fotografieren.
Meta-Ebene.
Schönes Bild geworden, 50 Ways to Shoot the Cathedral. Und cool. Das habe ich sogar ein paar Mal verkauft. Das war wirklich ein sehr lustiges Projekt. Ich habe mich viele, viele Tage auf der Domplatte aufgehalten. Und das ist ja eine Welt für sich dort. Also jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht. Aber ansonsten, du hast Menschen aus der ganzen Welt, von überall her, die extra nach Köln kommen, um diesen Dom anzugucken. Und Das war schon phänomenal, was sich da alles traf, wie auch verschiedene Kulturen aufeinander trafen. Weil wenn du so lange stehst und alles beobachtest, das war hochgradig spannend.
Ja.
Also allein wegen dieser Erfahrungen möchte ich das Projekt nicht missen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, Köln von unten heißt das.
Das finde ich super, das wollte ich auch ansprechen. Das ist richtig, okay, erzähl mal davon. Ja, ja.
Das war auch wieder mit dem Dom, damit fing das wieder an, weil ich dachte, der Dom, der wurde ja von allen Seiten und überall fotografiert. Wie kann man das Ding fotografieren, wie es noch nie fotografiert wurde? Und da habe ich eben rumprobiert und so ist dieses Projekt entstanden. Ich dachte, gut, Köln hat ja noch andere Plätze als den Dom. Ich versuche, die mal irgendwie anders zu fotografieren, habe mir dann ein spezielles Objektiv besorgt und habe da eben so eine Reihe draus gemacht. Da hätte jetzt auch eine Ausstellung eben stattfinden sollen.
Man könnte kurz erklären, du fotografierst wirklich steil nach oben, von unten nach oben, deswegen genau. Köln von unten, den Dom dann entweder oder die Brücke oder die Rhein.
Den Fernsehturm, den Colonius. Ja. Ich habe alle Brücken von unten fotografiert, eben mit diesem 15mm Objektiv.
Das sieht wirklich richtig klasse aus, weil es einerseits ein bisschen entfremdend ist oder weil man denkt, so habe ich wirklich noch nie gesehen, aber man entdeckt auch vielleicht eine Art Architektur oder eine Symmetrie in etwas drin, die sich vielleicht jemand dabei gedacht hat, aber die man vielleicht gar nicht so gesehen hat.
Ja, und das Interessante fand ich, diese Symmetrie, die nie ganz symmetrisch ist, das fand ich so spannend. Ich habe es mit Absicht so gelassen, ich habe vieles nicht korrigiert, habe es wirklich versucht, so pur zu lassen, wie es ist. Es ist klar, eigentlich nur ein Filter drüber, sind auch nicht so großartig bearbeitet.
Die sind immer so ein bisschen schwarz und weiß, ne?
Genau, ist alles schwarz-weiß und sehr harter Kontrast möchte ich nicht alles verraten, wie ich es gemacht habe. Und es war auch so ein bisschen der Gedanke, so unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Ne?
Ja.
Und gerade der Colonius, das ist zum Beispiel so ein Bild, das sieht so aus, wenn man von der ISS auf die Erde gucken würde. Oder von dem Mediaturm, auch so ähnlich. Man sieht es nicht gleich unbedingt.
Ja, man erkennt nicht gleich, wo sind wir überhaupt gerade.
Im Colonius denken die Leute immer, das ist da irgendwie ein Weg, der in den Tunnel reingeht. Und der Tunnel liegt da beim Himmel oder so. Und das sind Gott sei Dank toll angekommen, die Bilder. Wie gesagt, gab die Ausstellung, vielleicht kommt sie ja noch.
Die Kollegen von Stimm und Truppi haben doch eins bei sich hängen, ne?
Genau, der oder? Philipp hat eins gekauft.
Super.
Eins, ein sehr düsteres Bild, passt aber gut zu dem Studio auch. Und so, aber da habe ich mich wahnsinnig gefreut, fand ich toll, dass das da hängt, kommt da eine tolle Reaktion. Wer Lust hat, kann gucken auf www.herrundfraumartin.de.
Ja, das wäre jetzt nochmal meine nächste Frage gewesen. Ist das deine Frau?
Das ist tatsächlich es ist meine Frau, mit der ich verheiratet bin. Zum zweiten Mal verheiratet, also nicht mit ihr, sondern
ist schon klar.
Die zweite Frau, die ich geheiratet habe. Und wir haben das irgendwann zusammengeschmissen einfach.
Als kreative Agentur. Genau.
Wir haben so vorher nie professionell fotografiert, weder sie noch ich. Und sie hat aber mit zwei Fotografen professionell zusammengearbeitet. Und hat auch sehr viele Sachen gemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, weil uns jemand angesprochen hat. Ihr fotografiert doch beide, wollt ihr nicht eine Hochzeit fotografieren? Dann haben wir gedacht, wunderbar, als sechstes Standbein, warum nicht? Haben uns dann irgendwie geguckt, wie kann man das machen? Was braucht man dazu? Haben uns das entsprechende Equipment zugelegt. Und haben dann auch Hochzeiten fotografiert tatsächlich und haben dann eben das professionell gemacht. Bloß diese Hochzeiten gingen mir so auf den Sack. Ich fand das unerträglich. Wenn du da bei Freunden bei einer Hochzeit bist, ja toll und so.
Ich habe lange Zeit auch als Kameramann auf Hochzeiten.
Ach so, dann weißt du, wovon ich spreche.
Es ist irgendwie was Schönes und du denkst ja, aber man muss halt diesen Grat wandern zwischen, das ist für mich jetzt gerade nur ein Job und ich will eigentlich heute Abend nur wieder mit der Familie am Tisch sitzen und Abendessen. Aber für die ist es halt der Tag ihres Lebens ne? Und das ist so wichtig für die.
Ich fand das sehr schwierig. Ich meine, es war auch spannend zum Teil, aber du bist ja dann wirklich teilweise von morgens dabei, vom ersten Schminken.
Und du läufst immer vor und hin und her, ja.
Und dann musst du natürlich auch immer gucken, dass du entsprechende Momente nicht verpasst und so weiter. Und
ja, können wir nochmal die Ringe tauschen? Nee, natürlich nicht.
Und dann abends bei den Feiern, wenn dann der Alkohol ordentlich floss, sagst du, komm, lass mich hier bitte gehen. Also haben wir beschlossen, das nicht mehr zu machen. Also nicht mehr im Profibereich, sondern wenn dann für Freunde oder sowas, klar, als Hochzeitsgeschenk machen wir. Aber das hören jetzt die Hochzeitsfotografen nicht gern. Verlieren die ihre Geschäfte. Aber was ich wirklich gern mache, sind so Porträtgeschichten, das mache ich sehr gern. Da gibt es auch gerade so ein neues Projekt noch, ein bisschen besondere Sachen. Aber das ist was ich sehr gerne mache. Und dann zum Teil eben auch mit meiner Frau zusammen. Und haben wir auch schon diverse viel Veranstaltungen fotografiert und solche Sachen.
Weil du diesen Ausgleich auch einfach brauchst, ja? So ein bisschen diesen.
Auch mal was anderes, also aus dieser Schauspieler-Sprecher-Blase mal raus und was anderes zu machen, das tut ab und zu ganz gut.
Mhm. Ja. Das ist immer eine blöde Frage, aber ich finde es trotzdem immer interessant, was für Antworten kommen. Was ist denn so dein Lieblingsgenre im Sprechen? Bist du am liebsten im Synchron oder bist du dann doch lieber immer Hörbuch unterwegs?
Also was ich wahnsinnig gerne mache, sind Hörspiele.
Mhm.
Also mit anderen zusammen, also nicht dieses ganze X-te, wie es heute meistens ist, sondern
im Raum mehrere Studios.
Genau, wie es früher beim WDR, als die sowas noch gemacht haben und nicht das ganze Geld für die Pension der alten Mitarbeiter ausgegeben haben, sondern Hörspiele produziert haben. Das hat mir super Spaß gemacht. Das ist wirklich ganz großartig. Was ich wahnsinnig gern mache, ist Dokus lesen.
Das sagen sie alle. Das sagen sie wirklich alle.
Ja. Das mache ich echt total gerne. Das ist... Das ist fast schon eine Leidenschaft, muss ich sagen.
Ja, man kann so eine schöne persönliche Note reinbringen teilweise und so eine, es ist auch irgendwie das Befreiteste, ne, finde ich in dem Moment.
Befreiteste?
Im Sinne von, du bist nicht gebunden an vielleicht das Hörbuch den Roman, wo der Autor sich gedacht hat, da will ich eine gewisse Stimmung haben. Ja. Im Synchron bist du sowieso komplett gebunden an so viele Fesseln.
Ja.
Und in der Doku, da kannst du dem einfach so ein bisschen vielleicht eine leichte Wertung vom Sprecher selber mit reinbringen.
Das mache ich gerne mal, ja.
Aber das habe ich mir bei dir gedacht.
Nein, da zum Beispiel vom Tom Ocker die Doku gesprochen hier über BlackRock, diesen Finanzinvestor. Ne?
Mhm.
Eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle Doku. War auch die meistgesehene Doku letzten Jahres bei Arte. Und sowas spreche ich halt super gern, finde ich super spannend, ne? Solche Sachen zu machen. Und da kann man natürlich auch immer schön mit der Stimme spielen.
Wie war es denn? Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil mich das noch kurz interessiert. Als du vom Theater kamst, und auf dem Theater spielt man ja oft so ein bisschen, bespielt man die ganze Bühne und man hat dann, ne, du hast eine große Stimme und du spielst dann so, war es für dich dann schwierig, plötzlich ins Hörbuchstudio zu gehen und dann zu sagen, okay, jetzt lese ich aber das Buch dem Leser vor und schrei es nicht in den Raum rein.
Na gut, da habe ich ja schon eine Weile gedreht. Also beim Drehen ist mir das am Anfang passiert.
Ja, tatsächlich.
Da ist mir dann schon in der Euphorie
passiert. Bis zum Catering gerufen.
Dass ich das ganze Set bespielt habe. Ne? Also so.
Commedia dell'arte.
Zum nächsten Häuserblock. Also da gab es dann schon manchmal, aber Lou, das war toll, aber mach mal ein bisschen weniger. Ja. Das gab es dann schon. Das habe ich dann irgendwann verstanden, hoffe ich. Aber naja, das war tatsächlich am Anfang so. Und deswegen war das Sprechen jetzt kein so Problem. Okay, okay. Das war mir dann schon ein bisschen näher, dass du halt wie beim Drehen auch sehr leise werden kannst.
Ja. Wir beide machen auch bald was zusammen. Ich weiß nicht, wie weit ich das schon erwähnen darf. Ich mache das jetzt einfach und dann kommen wir in Teufels Küche. Und zwar dieses, du hast im ersten Teil des Zeit des Verbrechens mitgesprochen. Und bei einem kommenden Teil, der vielleicht kommt, sind wir beide.
Ah ja, okay, da habe ich gerade eine Mail bekommen, stimmt.
Ah, guck mal.
Ja, super. Also,
wollen Sie wirklich mitmachen, Herr Martin, weil der Michael Borgert macht auch mit.
Nein, das stand da nicht drin. Ich wusste gar nicht, wer sonst noch dabei ist.
Ja. Cool. Hör mal, ich danke dir wirklich, vielen Dank.
Sind wir schon fertig?
Wir sind schon...
Ja, jetzt kommt es erst ans Eingemachte.
Jetzt kommt die Extended Version. Aber was jetzt passiert, ist dann nur noch so für Special Member und wirklich Leute, die sich das reinziehen. Vielen lieben Dank, Balu, dass du hier gewesen bist.
Ja, sehr gerne.
Und wenn es mal irgendwie wieder stressig wird im Leben, ich hau den Karl aber raus, dann probier es einfach mal mit Gemütlichkeit.
Ja, genau. Das sowieso. Ich versuche es immer umzusetzen. Gelingt mir nicht immer. Ich heiße zwar Balu, aber bin nicht in allen Punkten. So. Bin dann manchmal eher King Louis.
Ja, okay, das ist natürlich der König im Affenstall.
Ich bin Tippen. Der König im Affenstall, du, ja, der Stückle.
Guck mal, Bill Ramsey
im ohne Hast, von Ast zu Ast, das ist für Sportlein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben ist satt. Oh, Schubidu, ich möchte sein wie du. So gehen wie du, stehen wie du. Ein Affe kann Schubidu so sein wie ein Mann. So ein Mann wie du.
Vielen lieben Dank.
Damit gehen wir auf Tournee.
Das machen wir. Mach's gut, Balu. Danke dir. Ciao.
Ich danke dir.